Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den Healthcare-Bereich, nämlich über einen Full-Service-Dienstleister für die Bereiche Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie. Ich spreche mit Christoph Tismer, dem Geschäftsführer und CEO von Betriebsarzt Service, ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, und zwar eine Series A2. Was das genau sein soll, erfahrt ihr gleich. Ich kannte den Begriff auf jeden Fall nicht, aber er ist auch logisch und quasi selbsterklärend. Freut euch auf ein schönes Gespräch. Hier kommt Christoph Tismer, der Geschäftsführer und CEO von Betriebsarzt Service.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön, ja, ich freue mich. Christoph Tismer ist hier, Geschäftsführer und CEO von Betriebsarzt Service. Hallo Christoph.
Hallo, ja, ich grüße dich.
Freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Runde, ne? Ist ja toll.
Ja, vielen Dank. Ist ja nicht mal alles selbstverständlich, gerade in den jetzigen Zeiten, von daher. Umso froher waren wir, dass wir es dann am Ende doch geschafft haben.
Ach, musst du gleich nochmal erzählen, wie so das Geschäftsumfeld gerade war. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer, was ihr macht.
Genau. Also wir mit Betriebsarztservice sind ein sogenannter Full-Service-Dienstleister für die kompletten Bereiche Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie. Das bedeutet, wir beraten Unternehmen in allen Belangen mit dem Kontext der großen Überschrift des Arbeitsschutzes. Das bedeutet, wir gehen in Unternehmen rein, gucken uns je nach Branche die Umgebungsbedingungen für die einzelnen Arbeitnehmer an und leiten daraus bestimmte Maßnahmen ab, führen Untersuchungen durch, die zum einen gesetzlich gefordert sind, zum anderen gesetzlich angedacht sind. Wir helfen den Unternehmen sozusagen, also kurzum, das ganze Arbeitsumfeld so gut es geht, vor Arbeitsunfällen präventiv zu gestalten und Arbeitserkrankungen beziehungsweise generelle Indikationen bei den Mitarbeitenden zu verhindern. Also präventiver Charakter. Wir sind nicht heilend unterwegs, nicht kurativ. Das unterscheidet uns auch von der regulären Medizin. Das muss man hier nochmal so anmerken, dass wir einen rein präventiven, beratenden Charakter haben für die Unternehmen, damit, wie gesagt, sozusagen die Gesetzmäßigkeiten, die vorgegeben worden sind aus diversen Gesetzen, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und oben drüber die Berufsgenossenschaften, erfüllt und eingehalten werden.
Als ich den Namen Betriebsarztservice gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Thema, das es gar nicht mehr gibt. Das war so meine Bubble-Wahrnehmung, weil ich einfach mich zu lange schon mit Startups beschäftige. Wie groß ist dieser Markt?
Das ist kann man schon sagen, das ist ein riesengroßer Markt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, und liegt in der Tatsache begründet, dass dieses ganze Thema Arbeitsschutz basiert unter anderem auf einer europäischen Richtlinie aus dem Jahre 89. Und die hat auch so eine schöne technokrate Beschreibung, in der die Mitgliedstaaten der EU angehalten sind, für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit zu sorgen. Und das ist sozusagen
1989
ausgegangen.
Pardon, wie bitte? Hast du es auswendig gelernt?
Ja, muss er sozusagen so seine Basis kennen. Und das spiegelt schon ein bisschen diesen ganzen Bereich ein bisschen wider. Wie du es auch gerade schon festgestellt hast, mit dem Betriebsarzt, den man sozusagen sich wahrscheinlich in so einem kleinen dunklen Kämmerchen vorstellt, der dann so ein Rezept oder eine Krankschreibung für die Mitarbeitenden ausstellt. Und das war es. Aber das ganze Thema Arbeitsschutz ist viel, viel größer und viel mannigfaltiger und hat auch einen viel größeren Mehrwert für die Unternehmen, als man sich das vielleicht in der ersten Instanz vorstellen kann. Das war auch ein bisschen so der Ansatz, womit wir an den Markt gegangen sind. Natürlich zum einen mit dem Potenzial, das es in Deutschland gibt, aber auch sozusagen das Potenzial, was es darüber hinaus in Europa gibt, weil das, wie gesagt, gesetzlich gefordert ist. Jedes Land hat ein bisschen Freiheit in der Umsetzung dieser Richtlinie. Deutschland ist da relativ federführend und hat das regulatorisch etwas weiter gefasst, das ganze Thema. Was uns aber, wie gesagt, da die Möglichkeit gibt, das auch branchen- und überregional mit anzubieten. Und das war auch genau der Ansatz, jetzt komme ich da wieder zurück zu der Schleife, weshalb wir gesagt haben, das ist ein Thema, was ein bisschen unter dem Radar fliegt, womit viele nicht was anfangen können, obwohl es gesetzlich verpflichtend für jedes Unternehmen in Deutschland ist, unabhängig wie viele Mitarbeiter ich habe. Das ist ein bisschen so ein, dahin in der Tatsache geschuldet, dass ein Informationsdefizit herrscht. Viele Unternehmen wissen das gar nicht, dass sie einen Arbeitsschutzdienst entweder im Haus drin haben müssen oder extern einen Dienstleister beauftragen müssen, um sozusagen dieser gesetzlichen Anforderung gerecht zu werden. Dass die Implikationen, die sich daraus abgeben, sind eigentlich relativ simpel. Das eine ist, dass die Berufsgenossenschaft irgendwann mal kommt und sagt so, hast keine Betreuung, gibt es vielleicht ein kleines Strafgeld, damit du dir eine Betreuung holst. Damit können viele Unternehmen in Anführungsstrichen noch leben. Das weitaus schwierigere ist das ganze Thema so Compliance und Haftung, weil du hast letztendlich als Unternehmer die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass du je nach Branche, in der du unterwegs bist, dafür Sorge trägst. Du musst dich halt ein bisschen um deine Mitarbeiter kümmern, über diese eigentliche Fürsorgepflicht hinaus. Und das bedeutet, wenn du halt, du hast einen Arbeitsunfall und die Berufsgenossenschaft, in der halt sozusagen jedes Unternehmen seine bestimmten Berufsgenossenschaft zugegliedert, und die Berufsgenossenschaften fungieren ein bisschen regulatorisch wie eine Versicherung. Das heißt, ein Schadensfall, Schaden bedeutet Arbeitsunfall oder eine Erkrankung eines Mitarbeiters in Korrelation mit der Tätigkeit. Dann übernimmt sie die Regulation, sprich die Kosten, die der Schaden sozusagen mit sich führt. Und wenn das Unternehmen dann nicht nachweisen kann, dass es dementsprechend eine arbeitsschutzmäßige Betreuung hat und die Mitarbeiter zum Beispiel aufgeklärt worden sind, die geforderten Untersuchungen stattgefunden haben etc. pp., dann kann die Berufsgenossenschaft sozusagen bei der Regulation des Schadens eine andere Quote ansetzen und sagen, okay, wir übernehmen jetzt nur 30%, weil du bist, lieber Unternehmer, der Verpflichtung nicht nachgekommen. Und die anderen 70%, die schieben wir mal zu dir rüber. Und das ist so das Thema, was daraus auch bestimmte Haftungsindikationen impliziert und mit sich bringen kann für jedes Unternehmen. Da werden die meisten dann auch hellhörig. Das ist so der gesetzliche Approach, den man hat im Bereich des Arbeitsschutzes.
Ja, ist ja eigentlich, also man kennt das auch so aus der DSGVO und so weiter, ne? Ist ja wahrscheinlich so, genau, ganz gut, richtig, wenn man so ein bisschen mit der Angst spielen kann im Pitch, ne? Und sagen kann, weißt du eigentlich, wenn du das und das nicht machst, was dann an Konsequenzen kommt, ne?
Richtig. Ja. Haben wir anfänglich auch gedacht. Aber ja, dann hat sich das war vielen Unternehmen gesagt, okay, ja, das reicht mir nicht als Argument. Aha. Da haben wir auch gesagt, so, das kann ja nicht alles sein, so für die Generierung von Neukunden. Und also sind wir also zu der ursprünglichen Mission oder zu unserer Vision von der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit in diesem Kontext wieder gekommen, damals mit dem Philipp Schäfer zusammen, dem sozusagen dem Gründungsvater von Betriebsrat Service. Und man wollte sozusagen den ganzen Bereich des Arbeitsschutzes neu definieren und moderner gestalten. Modern bedeutet auf der einen Seite, dass man die ganzen Themen, sag ich mal, da wo es Sinn macht, auch mit den digitalen Möglichkeiten ausgestaltet, damit man sozusagen die Digitalisierung, die auch in der Arbeitsmedizin ein bisschen hinterherhängt, wie bei vielen anderen Bereichen auch in der Schulmedizin. Das ist der eine Punkt. Und das zweite vom Selbstverständnis des modernen Arbeitsschutzes ist das ganze Thema, einen Mehrwert zu kreieren, weil das Ganze muss ja nicht nur ein Ablasshandel sein, um gegenüber der Berufsgenossenschaft sozusagen die Dokumentation zu haben. Ich habe hier ein Paper und ich habe eine Betreuung, ich habe die Vorsorgen durchgeführt und damit ist der Schaden reguliert. Das reicht nicht aus. Für viele Unternehmen war das so das Selbstverständnis von der Arbeitsmedizin. Aber da geht halt viel, viel mehr. Und das hat auch gerade so die Situation der letzten Jahre gezeigt, sozusagen die Pandemie, die reingeschlagen ist. Da war auch zum Anfang nicht klar, was müssen die Unternehmen tun, um leistungsfähig zu bleiben? Oder was muss ich adaptieren im Rahmen der Hygiene, um Infektionsketten zu vermeiden? Und der nächste Punkt ist sozusagen auch das ganze Thema Mental Health. Das bedeutet das ganze Thema Arbeitspsychologie. Das ist auch ein Punkt, was die wenigsten wissen, was auch seit 2013 nunmehr schon auch verpflichtend ist für jedes Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen muss die sogenannte, das klingt jetzt auch wieder sehr technokrat, psychische Gefährdungsbeurteilung von den Belastungen am Arbeitsplatz in regelmäßigen Abständen messen. Das heißt, es gibt je nach Branche ein sogenanntes Fragekataster und da wird jeder Mitarbeiter dazu aufgefordert, dieses Fragekataster zu beantworten, die Fragen durchzugehen. Diese werden im Nachgang aufbereitet. Man detektiert sozusagen Themen wie jetzt Stressgefahren, Stressresilienz, Tendenzen, dass es irgendwie zu im Rahmen des Kollegiums zu Problemen kommt oder dass man irgendwo Burnout gefährdet ist oder Depressionen anstehen. Um diesen Sachen vorzubeugen, implementiert man das ganze Thema auch. Also man kümmert sich, also der Arbeitsschutz ist letztendlich sowieso ein übergeordneter Kümmerer für das wichtigste Gut, was jedes Unternehmen hat, und das sind die eigenen Arbeitnehmer bzw. die dort Arbeitenden.
Ich unterstelle jetzt einfach mal, ihr seid auf der guten Seite, ne? Weil es gibt ja bei der DSGVO, wenn man diese Brücke nochmal schlagen möchte, da gibt es ja sehr, sehr viele, das ist ja in Deutschland wirklich so völlig absurd, diese Abmahnanwälte, ne? Die ja, quasi das ausnutzen, wenn Unternehmen eine Vorgabe nicht richtig umsetzen. Das könnte bei euch ja eigentlich analog auch funktionieren, ne? Ihr könnt ja im Prinzip eigentlich Akquise machen durch Abmahnung.
Jein, das ist ja nicht der Ansatz. Also wir wollen ja eigentlich, dass das Unternehmen, sag ich mal, gar nicht erst dahin kommt, irgendwie durch Unterlassung oder durch Nicht-Einhaltung von den gesetzlichen Vorgaben in die Bredouille zu kommen. Das heißt, wir bieten mehr die Leistung an. Natürlich, wenn das Unternehmen wenig Berührungspunkte mit dem Thema Arbeitsschutz hat und fragt, okay, was ist denn sozusagen die Obligation bei dieser ganzen Geschichte? Warum muss ich das denn mandatieren? Mhm. Und warum brauche ich denn diesen Nachweis gegenüber der Berufsgenossenschaft? Dann erklären wir das, aber das ist gar nicht mehr so der Pitch, wie wir ihn machen. Wir gehen mehr so in die Richtung, dass wir sagen, na klar, gibt es das gesetzliche Erfordernis. Viele Unternehmen wissen das jetzt. Das Informationsdefizit hat zum Glück ein bisschen abgenommen in den letzten 2-3 Jahren, weil die Unternehmen irgendwann auf die Idee gekommen sind, aufgrund der ganzen Entwicklung, die wir jetzt haben. Das eine war natürlich jetzt Corona bzw. Covid-19. Das zweite ist jetzt dieser signifikante Anstieg an Fachkräftemangel. Das heißt, die Unternehmen kriegen keine neuen Mitarbeiter mehr, egal welche Branche du jetzt nimmst. Das ist ein großes Thema. Also muss man sich auf seine eigenen Mitarbeiter besinnen und schauen, wie kriege ich die Mitarbeiter auch vornehmlich auch extrinsisch motiviert. Also wie kümmere ich mich um meine Mitarbeiter und wie halte ich sie produktiv? Wie halte ich sie auch gesund? Wie halte ich sie auch in die Richtung, in Anführungsstrichen, gewertschätzen? Das sind so die Punkte, wo wir mehr den Pitch dran setzen, als jetzt auf die reine sozusagen Erforderlichkeit aus den gesetzlichen Hintergründen zu spielen.
Nee, finde ich auch total richtig. Ich habe hier mit Otto Birnbaum von Revent mal drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Jahr her oder anderthalb Jahre. Da haben wir über Alain, ist ein französisches Unternehmen im Gesundheitsversicherungsmarkt. Und da habe ich zum ersten Mal dieses B2B2C-Modell gehört. Jetzt habe ich mich bei euch gefragt, seid ihr auch B2B2C oder seid ihr B2B?
Wir sind de facto eigentlich B2B. Das heißt, wir gehen immer in die Betreuung, in das Unternehmen rein und machen mit dem Unternehmen per se einen sogenannten Generalvertrag. Das nennt sich ein Grundbetreuungsvertrag. Das ist wie so ein Beratungsmandat, wo sich ein gewisser Stundensatz anhand bestimmter Kennziffern, Anzahl der Mitarbeiter, Gefährdung des Unternehmens, also was für eine Branche ist das Unternehmen tätig, errechnet. Und diese Stunden können dann sozusagen im Rahmen der gesetzlich erforderlichen Beratungsaufwendung genutzt werden. Und somit gehen wir in das Unternehmen mit rein.
Jetzt habt ihr diese Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mhm. Wir reden auch gleich nochmal über die Teilnehmer in der Runde, aber vielleicht nochmal ganz kurz die Fantasie jetzt da drin in eurem Case. Wo kann sich das hinentwickeln? Was war da euer Pitch?
Der Pitch war, natürlich hat sich ja ein bisschen das in der ganzen Startup-Logik ja Anfang des Jahres gewandelt, von Growth hin zur Profitability. Und das war auch sozusagen der Punkt, den wir dann aufgegriffen haben. Wir haben schon eine sehr, sehr gute, gesunde Grundstruktur gehabt und hatten auch schon genau diesen Weg dahin geparkt, aber haben dann halt gemerkt, dass sozusagen die Investmentlandschaft sehr zurückhaltend gewesen ist. Ein bisschen, das Geld saß nicht mal ganz so locker, obwohl es da war. Und wir hatten das große Glück, von Anfang an auch mit Impact Partners im Dialog zu sein, die wir schon seit 2 Jahren kennen und als strategischen Partner letztendlich auch ein bisschen rauszukristallisieren. Weil Impact Partners machen Social Investments. Das bedeutet, die haben eine bestimmte Wirkungsmatrix, die auf bestimmte Themen abzielen, wie jetzt zum Beispiel der Kampf gegen Ungleichmäßigkeit und gegen Armut etc. und Bildung, aber auch viel Soziales, sozusagen gute Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung etc. Und somit sind wir in die Richtung auch gegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten diesen sozialen Ansatz weiterverfolgen, mit diesen Mehrwert kreieren und das Ganze sozusagen sustainable, nachhaltig entwickeln im Rahmen eines Buy-and-Build-Models. Und das hat uns letztendlich auch dahin geführt, dass wir dann die Finanzierungsrunde mit Impact an unserer Seite unter anderem auch erfolgreich abschließen konnten.
Jetzt finde ich es ganz spannend. Ihr seid ja, wenn ich es richtig verstehe, inkubiert von Heartbeat Labs, ne?
Korrekt, genau.
Ja, das finde ich deswegen so interessant, weil ich habe tatsächlich so vor, lass es 2-3 Wochen sein, darüber nachgedacht, man hört von denen so wenig, ja, und jetzt kommen die um die Ecke und dann, also das war wirklich ein lustiges Timing. Ich hatte ja auch den Paul Hatrosek, heißt er, glaube ich, ne? Von Kinderhelden war zu Gast, ist auch schon eine Weile her. Und dann war es aber jetzt relativ ruhig. Ist dieses Inkubationsmodell bei Heartbeat Labs, hat euch das was gebracht?
Das hat uns unheimlich viel gebracht, weil sonst hätten wir in der Form auch gar nicht, sag ich mal, mit Betriebsservice starten können. Das war neben dem Seed Invest, was ja vorgegeben worden ist, auch die Möglichkeit auf bestimmte Funktionsbereiche, die du halt als Gründer brauchst, zurückzugreifen, weil die große Herausforderung besteht ja, sag ich mal, nicht nur in der Umsetzung einer Idee, sondern auch in dem Aufbau eines operativ arbeitsfähigen Unternehmens. Und da kannst du halt in so einem Inkubatorenmodell schneller, sag ich mal, in die Umsetzung deine Idee gehen, weil bestimmte Bereiche, die kannst du dir direkt sozusagen einkaufen. So sind wir auch gestartet. Wir sind mit, glaube ich, 60-70% der externen Services von Heartbeat Labs gestartet, haben jetzt sozusagen, wie sagt man so schön, die Nadelschnur durchgeschnitten, was zumindest die die ganzen Functions betrifft und das eigenmächtig sozusagen in-house geholt. Aber ohne Heartbeat Devs wäre das ein weitaus längerer und härterer Ritt gewesen. Von daher bin ich da dankbar, dass wir auch die Möglichkeit hatten, das so zu machen.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz, Heartbeat Labs eigentlich ein, ich weiß nicht, von Jan Beckers mitinitiiertes Konstrukt, ne?
Richtig, ganz richtig. Mit dem klaren Fokus sozusagen Ventures im Healthcare-Sektor zu fördern und aufzubauen als Inkubator mit einem digitalen Ansatz. Mhm. Nicht einen rein digitalen Ansatz, aber entweder mit einem flankierenden oder einem kompletten digitalen Ansatz. Mhm. Genau.
Und Jan Becker ist mittlerweile ja so, kann man sagen, ich weiß nicht, Tausendsasser, ne? So ein Hans Zanf in allen Gasten, ist ja wirklich an allen Fronten unterwegs. Deswegen war mir gar nicht klar, wie viel Aufmerksamkeit der noch für dieses Thema hat. Aber wahrscheinlich ist der wirklich auch operativ da nicht mehr involviert, ne? Mhm.
Operativ weniger, aber auf jeden Fall immer sozusagen up to date und sehr gut informiert und immer noch hängt an dem Thema auch noch sehr stark dran. Von daher ist das auch gut.
Ja, und dann mal die Finanzierungsrunde jetzt nochmal. Du hast gerade gesagt, Impact Partners, mit denen wart ihr lange im Gespräch. Wir reden über eine Series A2 Finanzierung. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, was heißt das?
Das heißt, dass wir eine Series A1 sozusagen vor 2 Jahren hatten. Das war eine kleinere Runde mit einigen Business Angels und einem größeren Investor. Und der Großteil der Runde wurde auch sozusagen mit von Heartbeat Labs mit begleitet und auch unterstützt. Deswegen Series A1. Und jetzt die richtige mit einem größeren externen Investor im Series A2 in diesem Sinne jetzt gerade erfolgt.
Und Impact Partners, woher kennt man die oder wofür sind die, was ist so deren Profil?
Deren Profil ist das, wie gesagt, das ist ein französischer Fonds, der aufgesetzt worden ist, soziale Investments zu tätigen. Wie gesagt, es gibt eine eigene Wirkungsmatrix, es gibt bestimmte Themen, die sehr wichtig sind, dass man sagt, so, es wird gegen Armut gekämpft, es wird gegen Hunger gekämpft, Gesundheitserhaltung und Wellbeing ist ein großes Thema, Gleichheit, und so weiter. Und dementsprechend werden Investments rausgesucht, international, die diesen Wirkungskriterien beziehungsweise dieser Wirkungsmatrix gerecht werden. Und wir wurden mit Betriebsratsservice, weil wir, wie gesagt, an der Mitarbeitergesundheit arbeiten, was ja auch ein Thema ist, was relativ mannigfaltig ist. Jetzt nicht nur in Richtung Unternehmensbetreuung, sondern auch in Richtung der Betreuung des einzelnen Mitarbeiters und seiner Gesundheit und seiner sozusagen nachhaltigen Gestaltung des sicheren Arbeitsplatzes, sind wir bei verschiedenen Punkten der Wirkungsmatrix mit reingefallen und waren deswegen auch ganz froh, sag ich mal, jetzt nicht einen reinen Geldgeber zu haben, sondern auch einen strategischen Partner an unserer Seite zu haben mit Impact Partners.
Ist ja immer cool, jetzt kann man erstmal durchatmen, ne? Hat irgendwie vielleicht auch die gröbsten Feuer gelöscht und so weiter und so fort, aber gibt es denn trotzdem noch Dinge, wo du jetzt sagst, nach vorne raus, ne? Also so eine Finanzierungsrunde ist ja auch ein Auftrag, ne? Gibt es da nach vorne raus jetzt irgendwie Dinge, die dich vielleicht ein bisschen beunruhigen, wo du sagst, das könnte nochmal kompliziert werden oder wird das jetzt ein glatter Durchmarsch? Vielleicht kannst du auch was zur Konkurrenzsituation nochmal sagen.
Ja, Konkurrenzsituation, also das ist sozusagen auch der oder das USP, was wir uns bei Betriebsratsservice vorgestellt haben. Das ist, wie gesagt, diese Idee von Arbeitsschutz 2.0. Das bedeutet zum einen, sag ich mal, dieses hybride Modell zu entwickeln. Hybrid bedeutet, dass wir gesagt haben, wir möchten in der physischen Beleistung ein Netzwerk haben aus Praxen mit hochgradig qualifizierten Ärzten. Da haben wir von Anfang an darauf geachtet, dass wir zum Beispiel auch nur Doppelfachärzte größtenteils auch zumindest in der standortleitenden Funktion einstellen. Das bedeutet, die Arbeitsmedizin oder der Arbeitsmediziner ist eine Facharztausbildung. Und unsere leitenden Ärzte sind neben dem Facharzt für Arbeitsmedizin meistens noch, haben sie doch den Hintergrund einer schulmedizinischen Ausbildung, also Internisten, Allgemeinmediziner, teilweise auch Anästhesisten, können dann auch ganz gut schlafen legen, wenn man ein Kunde frech wird. Und das war sozusagen der qualitative Leistungsansatz, den wir haben auf der physischen Ebene, das heißt das Praxennetzwerk, um da auch die Unternehmen mit den Ärzten und natürlich auch der aus dem Bereich der Arbeitssicherheit, das kommt ja noch dazu, mit den Arbeitssicherheitsfachkräften oder Fachkräften für Arbeitssicherheit, den Sicherheitsingenieuren zu betreuen. Und dann möchten wir natürlich da, wo das Sinn macht, das ganze Thema auch Digitalisierung einfließen lassen. Das haben wir eigentlich von Anfang an schon gemacht, indem wir zum Beispiel die telemedizinische Beratung eigentlich vom ersten Tag mit drin hatten. Die ganze Aktenführung der Probanden respektive Mitarbeiter in den Unternehmen ist bei uns 100% digital. Und das haben wir sozusagen von Anfang an mit einfließen lassen und da relativ schnell viele Learnings gesammelt, um zu gucken, bei welchen Bereichen oder bei welchen Leistungsinhalten könnte die Digitalisierung noch mehr Sinn machen. Und diese Erkenntnisse lassen wir jetzt einfließen und in einen sogenannten Plattformgedanken, die jetzt sozusagen in der Entwicklung steht, deswegen auch mitunter das Investment mit Impact Partners und Heartbeat Labs, um sozusagen diesen digitalen Ansatz weiter zu verfolgen und ein sogenanntes hybrides Modell zu machen. Hybrid bedeutet also in dem Kontext, dass wir auf der physischen Ebene über die Praxen und über die Leistungskräfte vor Ort, also sprich die Ärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Unternehmen betreuen und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, digital bestimmte Leistungsinhalte, bestimmte Features, die für das Unternehmen oder für die Betreuung sehr, sehr wichtig sind, mit einfließen zu lassen. Und das gibt es in der Situation noch nicht. Du hast entweder die klassischen großen Mitbewerber, die größten sind zum Beispiel der BRD, Meditiv, IAS oder die PIMA, die haben relativ so einen starken physischen Approach und natürlich auch ein bisschen digitalisiert, aber nicht so viel. Mhm. Und da gibt es reine Digitalanbieter. Und wir versuchen sozusagen das Beste aus beiden Welten zu nehmen und das in ein Konstrukt reinzupacken und dementsprechend damit den Markt, die Sache nicht mal so schön ein bisschen pathetisch, zu revolutionieren.
Und wer kauft euch dann mal? Einer von den vier Analog-Playern oder wer kauft euch?
TBD, das steht noch nicht fest. weil dieses Akquisitionsthema ist in der Arbeitsmedizin, es ist erst im Kommen. Also momentan, wir auch selbst haben noch keine Akquisition betrieben, sind rein organisch bis jetzt gewachsen, was auch wichtig war, um so die ganzen Metriken in der Arbeitsmedizin, auch in der Betreuung der Kunden, wie funktioniert so eine Praxis, wo machen Prozesse, in welcher Art Sinn, erstmal zu sammeln. Und deswegen ist dieses ganze Thema Zukauf oder Unternehmenskauf noch nicht so präsent, wie es vielleicht in anderen Geschäftsmodellen drin ist. Aber es ist auch etwas, wo wir uns mit und auch hin entwickeln wollen. Es steht bei uns auch mit, sozusagen, wenn es wieder Richtung Wachstumskurs geht, auch mit auf der Agenda. Aber da ein fester Käufer, TBD, je nachdem, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, das ist halt ein hochgradig spannendes Feld. Und das ist halt ein riesengroßer Markt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Und von daher sind wir da relativ offen, wer uns am Ende dann vielleicht mal übernehmen wird. Also, erstmal darauf hinarbeiten, sag ich mal, den entsprechenden USP rauszuarbeiten und dieses hybride Modell, sag ich mal, an einem Front noch mit Leben zu füllen.
Dann würde ich sagen, TBD, und dann unterhalten wir es nochmal drüber, wenn es soweit ist, weil es klingt ja wirklich super spannend. Das klingt ja jetzt erstmal so, als habt ihr hier so ein Modell, was so, sagen wir mal, ein paar USPs hat, ne, mit dem ihr eigentlich, aber wenn ihr jetzt das richtig ausrollt, ist eigentlich fast nur ein Sales-Thema eigentlich jetzt noch, ne?
Ein Sales-Thema und ein Thema, wo man natürlich ein bisschen an der Regulatorik festhängt, wobei du da eigentlich nicht groß erwarten kannst, dass sich da in den Gesetzmäßigkeiten und in den Richtlinien jetzt viel ändert, weil dieses Thema Gesundheits- bzw. Arbeitsschutz wird immer mehr an Relevanz gewinnen, das siehst du jetzt schon, auch mit diesem Thema Mental Health gibt es auch viele, viele Ventures, die jetzt nicht aus dem Boden sprießen, aber sag ich mal, immer mehr auch an Wind oder an Zug aufnehmen. Und von da ist es ein Thema, was auch zukünftig relativ stabil weiterlaufen wird, weil die Awareness bei den Unternehmen, die steigt jetzt gerade in den letzten Jahren, wie eben gerade schon benannt, aufgrund dieser ganzen Entwicklung, die wir halt haben. Das beobachten wir auch relativ streng. Was wir halt noch machen, ist, wir benchmarken auch relativ konkret das ganze Thema, dass wir sagen, wo liegen so Painpoints im Rahmen der Beleistung der Kunden, was können wir besser machen und was können wir gegebenenfalls digital und was können wir gegebenenfalls auch physisch besser machen. Und das lassen wir dann sozusagen bei uns mit einfließen. Jetzt kommen wir wieder auf deine Frage zurück, um das dementsprechend auch so sales wirksam wie möglich einzusetzen. Weil wir wollen halt diesen Mehrwert kreieren. Zum einen natürlich, um am Ende dem Arbeitnehmer am Ende der Kette, sage ich mal, die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Zum anderen, damit das Unternehmen auch seine Benefits rauszieht, wie gesagt, produktive und gewertschätzte und auch arbeitsfähige Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite haben wir damit auch sozusagen die Kunden langfristig gewonnen, um dementsprechend auch weiter wachsen zu können, unsere Vision weiter mit Leben zu füllen.
Cool. Christoph, dann drücke ich die Daumen. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Ich hoffe, es dauert nicht zwei Jahre bis zur nächsten Runde. Beziehungsweise ist ja auch vielleicht ein gutes Zeichen. Ne? Muss ja jetzt auch nicht immer bedeuten, dass man auf dem richtigen oder falschen Kurs ist, nur weil man eine Finanzierungsrunde abschließt. Aber
finde ich wirklich. Kommt immer auf die nächsten Milestones an.
Absolut. Ja, genau. Ja. Ne? Von daher, also finde ich, klingt erstmal sehr plausibel, was du erzählt hast. Dann lass uns in Kontakt bleiben. Ich drücke die Daumen und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, dass du da warst.
Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich halte dich informiert, wenn ich weiß, wer uns kauft.
Cool.
Bis dann. Perfekt. Alles klar.
Danke dir. Ne?
Okay.
Bis dann.
Vielen Dank für deine Zeit. Bis dahin.
Ebenso. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, spannendes Gespräch. Das war Christoph Tissmer, der Geschäftsführer und CEO von Betriebsarztservice. Fand ich sehr, sehr spannend. Allein deswegen, weil ich diesen Markt gar nicht gesehen hatte. Und das finde ich immer besonders cool, wenn dann das eigene Blickfeld so ein bisschen aufgebrochen wird und man Neues entdeckt. Das war auch heute der Fall. Wenn euch das auch so geht, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Bekannten-, Freundes- oder Arbeitskolleginnen- oder Kollegenkreis, der uns noch nicht kennt, der uns vielleicht kennen sollte. Denkt an uns, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.